Bitte habe ich meine Bibel aufgeschlagen bei dem Psalm 34. Ich habe mich nämlich letztes Mal konsequent versprochen. Psalm 24, ein paar Mal war auf der Folie und es ging die ganze Zeit um den Psalm 34. Ja, das ist unsere aktuelle Predigtreihe. Es geht um Psalmen, Psalmen als Lebenshilfe. Wie können Psalmen uns helfen? Psalmen, haben wir gehört im Psalm 1, können helfen, Freude an Gottes Wort zu haben. Oder beim Psalm 103 haben wir gelernt, beziehungsweise wurden wir daran erinnert, dass wir Gott von ganzer Seele loben können. Nicht nur so ein bisschen, so wie eine kleine Maus, sondern wir jauchzen sogar in allen Belangen des Lebens. Und letzten Sonntag haben wir mit dem Psalm 34 begonnen. Und da geht es darum, in diesem Psalm Gottes Güte schmecken. Dieser Psalm möchte uns nämlich Gottes Güte und Freundlichkeit näher bringen, damit wir jeden Tag uns daran erinnern. Ich möchte gerne den Text lesen und wir stehen noch einmal dazu auf. Unseren Gästen sei gesagt werden, wir sind hier in Bremerhaven bekannt, dass wir oft im Gottesdienst aufstehen. Vor allem, wenn wir singen oder wenn aus der Bibel gelesen wird. Das ist nämlich Gottes Wort. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deinen Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm all seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort ansprichst und dass in deinem Psalmen so viel vorkommt. Alle unsere Zerrissenheit, unsere Freude, Dankbarkeit, aber auch unsere Zweifeln, unsere Klagen, unsere Bitten. Herr, erschließe uns dieses Wort für uns, für unseren Alltag. Und wir bitten dich darum, dass dieses dein Wort unsere Gedanken, unser ganzes Wesen erfasst, damit wir die Nähe sind. Und dann auch wie die Welt um uns herum, das Licht. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich habe letzten Sonntag angefangen, von den drei Gedanken den ersten zu entfalten. Gott hilft dir, wenn du ihn anrufst. Ein Mensch, der einmal Gott und seine Nähe erfahren hat, seine Liebe, seine Güte. Er hat Vertrauen zu Gott. Er wendet sich an ihn. Er ruft ihn an in der Not. Heute geht es zuerst um den Gedanken, er bewahrt dich, wenn du ihn fürchtest. Und dann, er richtet dich auf, wenn du versagt hast. Gott bewahrt dich, wenn du ihn fürchtest. Wir haben den Vers 9 schon letzten Sonntag gehört und heute noch einmal als eine wunderbare Einladung. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Eigentlich müssten wir uns das immer aufsagen, bevor wir was essen oder trinken. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Denn auch darin können wir Gottes Güte, Gnade und Freundlichkeit erfahren. Und dann essen wir wirklich mit Appetit. Ein kleiner Tipp. Aber dann wird im Vers 12 auf einmal von der Furcht des Herrn gesprochen. Im Sinne, Gott bewahrt dich, wenn du ihn fürchtest. Okay. Würde das etwa heißen, wir lernen die Freundlichkeit des Herrn auch von einer ganz anderen Seite kennen, nämlich, dass er uns bewahrt, wenn wir Furcht vor ihm haben. Und David sagt hier, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Naja, die Furcht lehren, das haben manche schmerzhaft erfahren. Vielleicht in ihrer Kindheit, zu Hause oder in der Schule oder wo auch immer. Da kann man schon fragen, David, warum kommst du jetzt zu so einem Thema? Eben hast du gerade geredet, dass wir Menschen, die an Gott glauben, in unserer Not anrufen können. Und du wolltest ihnen sagen und auch uns, dass es eine Möglichkeit gibt, sich an Gott zu wenden, vertrauensvoll. Warum willst du uns jetzt die Furcht des Herrn lehren? Wie sollen wir das zusammenkriegen? Gott vertrauen, ihn anrufen und dann Gottes Furcht. Meine Lieben, ich glaube, David selbst war in einer Situation, wo ihm die Furcht vor Gott verloren gegangen ist. Er hat sich auf sein Leben, auf das, was er gerade erlebt hat, auf seine Not, auf die Schwierigkeiten, in denen er sich befand, so konzentriert, dass er dabei Gott aus den Augen verloren hat. Er war so auf die Menschen fixiert, die ihm ans Leder wollten, dass der Blick auf Gott ihm abhanden gekommen ist. Das ist manchmal auch bei uns. In manchen Situationen wissen wir nicht richtig, wo soll ich mich jetzt orientieren? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Was soll ich jetzt sagen? Dann tun, denken, sagen wir Dinge, die nicht unbedingt gut sind. Und die überhaupt nicht kompatibel sind mit dem, was Gottes Kinder tun sollten, wie sie denken sollten. Ihr wisst auch, dass der Sohn von David, Salomon, ein Buch geschrieben hat. Und am Ende dieses Buches, im Buch der Prediger, Kapitel 12, Vers 13, fasst er alles zusammen, was er über sein Leben so philosophiert hatte, nämlich in diesem Satz: Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Und ich finde das ziemlich interessant. Warum sagt er zuerst, fürchte Gott? Und hier im Buch Prediger heißt es, ich will euch die Furcht, im Psalm, ich will die Furcht des Herrn lehren. Halte seine Gebote. Weil Gottes Furcht, also Respekt vor Gott, etwas ist, was dem Halten der Gebote vorausgeht. Wenn wir keine Gottesfurcht, keinen Respekt vor Gott als Gott haben, dann halten wir uns nicht an seine Gebote. Und eher das menschliche Verhalten worauf wir Lust haben. Vielleicht verfallen wir in irgendwelche Automatismen, wie ein mechanisches Verhalten. Wir halten eine Beziehung, auch wenn es gegen das Gebot Gottes spricht. Wir richten uns nicht mehr nach Gott aus. Meine Lieben, in manchen Situationen werden wir seine Gebote nicht deswegen halten, weil wir ihn so lieben, sondern weil wir ihn fürchten. Das darf man nicht vergessen. Wir tun nicht immer alles aus Liebe. Das tun auch unsere Kinder nicht. Wie oft haben sie etwas getan, weil sie wussten, wenn ich das nicht tue, da gibt es Konsequenzen. Also Furcht, im guten Sinne des Wortes. Nicht unbedingt Prügeleien, aber gibt es andere sehr subtile Formen der Bestrafung. Und es wird in unserem Leben durchaus ganz besondere Grenzsituationen geben, immer wieder, in denen wir dann auf einmal Gott als den Heiligen sehen. Gott, der Heilige, der Allmächtige, Gott als Gott, nicht als Kumpel. Und dann sieht alles anders aus. Wir selbst, aber auch die anderen Menschen und die Situation, in der wir uns befinden. Ich versuche das anders zu beschreiben. Das Ganze ist ein Spannungsfeld zwischen Gott lieben und ihn fürchten. Und in diesem Spannungsfeld befindet sich ein gläubiger Mensch, auch ein Christ. Ich gehe von einem gläubigen Christen hier aus. In der Mitte des Glaubens stehen immer Liebe und Gottvertrauen. Ein Beispiel, Martin Luther schreibt in der Erklärung zum ersten Gebot Folgendes: Du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Interessant, das Fürchten steht an der ersten Stelle. Dann kommt erst Lieben und Vertrauen. Er bindet das Lieben und Vertrauen mit diesem Wort Furcht zusammen. Das bedeutet, in der Mitte unseres Verhältnisses zu Gott, auch unseres Verhaltens im Alltag, bei dem, was uns alles antreibt, was uns im Leben mit Gott bewegt, stehen Liebe und Vertrauen. Warum? Naja, wir haben doch seine Barmherzigkeit erfahren, seine Liebe. Er hat uns vergeben durch Jesus Christus. Und das ist eben das, was uns bewegt. Aber das alles wird geschützt durch einen Zaun der Furcht Gottes. Stellt euch vor, unser Glaube, dass sich durch Liebe oder in Liebe und Vertrauen zu Gott äußert und drumherum ein Schutzzaun. Und zwar die Latten bestehen, Zaunlatten aus Gottes Furcht. Wenn ich mich aus dieser Liebe zu Jesus Christus oder von dieser Liebe wegbewege, dann ist dieser Gott zu fürchten. Wenn ich mich von diesem Gott, von seiner Liebe, von diesem Vertrauen entferne, dann ist Gott zu fürchten. Wir brauchen diesen Zaun der Furcht Gottes, des Respektes vor Gott, weil er ein heiliger Gott ist. Und in unserem Psalm, in den Versen 14 und 15, wird das deutlich. Dort heißt es: Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug, also Mist, reden oder Unwahrheit. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Und hier merkt man, die Furcht Gottes, dieser Respekt vor ihm, hilft uns, seine Gebote zu halten. Das hilft uns, seine Gebote zu halten. Und Furcht bedeutet nicht Angst. Respekt, Anerkennung. Gott ist Gott. Er ist groß. Er ist allmächtig. Und dazu gehört noch viel mehr. Wenn wir Gott so sehen, dann hilft uns das, seine Gebote zu halten. Wir neigen nämlich schnell dazu, die Wahrheit zu unserem Gunsten zu schönen, weil wir Vorteile haben und weil wir merken, man kann uns schwer nachweisen, dass wir nicht bei der Wahrheit geblieben sind. Dann tun wir auch schnell Dinge, die überhaupt nicht in Ordnung sind. in dieser Täuschung, die anderen sehen es nicht, merken es nicht, dann merkt es Gott vielleicht auch nicht. Und dann sündigen wir, manchmal ganz fröhlich. Und dann geht es immer weiter. Je weiter in den Wald, umso mehr Bäume, also umso mehr Sünden. Eine Sünde zieht eine andere nach sich. So wie mit der Lüge. Um eine Lüge zu verstecken, muss man noch mehr lügen. Und irgendwann ist es ganz schwer, da rauszukommen. Und dazu sagt uns die Bibel, dass Gott nicht nur ein barmherziger und vergebender Gott ist, sondern er ist ein heiliger, ein allmächtiger Gott. Und das müssen und sollen wir als Christen in der Gemeinde nicht nur immer wieder bedenken, sondern auch lernen. Ein ganz konkretes Beispiel von einer Gemeinde, die vielen von uns bekannt ist. Die Gemeinde Willow Creek in Chicago oder in der Nähe von Chicago, sie startete zu ihren Anfängen mit einer großen Vehemenz, mit einem Hochdruck. Sie lud Menschen ein, damit sie zu Jesus Christus finden können. Das war auch richtig. Die Menschen wurden eingeladen, damit sie Gottes Liebe erfahren. Es wurde von Gottes Liebe gesprochen. Die Liebe wurde auf allen Kanälen gepredigt, in allen Kleingruppen, in den Gottesdiensten und so weiter. Das war der Schwerpunkt der Gemeinde. Und es dauerte eine gewisse Zeit, bis viele Menschen in die Gemeinde kamen. Und die Gemeinde wuchs und wuchs. Immer wieder war ein Gebäude zu klein, da musste man noch ein neues Gebäude, ein Komplex bauen, sodass viele Tausende von Menschen an einem Sonntag, ich weiß nicht, wie viele waren zu den besten Zeiten, 15.000 an einem Sonntag in mehreren Gottesdiensten kamen. Aber auf einmal, nach einiger Zeit, gab es ein großes Problem in dieser Gemeinde. Welches? Die Gemeinde ist an diesem Problem fast kaputt gegangen. Was ist passiert? Die Menschen haben dort jahrelang diese gute und diese wohltuende Botschaft von der Liebe Gottes gehört. Immer wieder, Gott ist die Liebe, er liebt dich so, wie du bist. Aber sie haben nicht oder wenig davon gehört, dass das in ihrem Leben auch Konsequenzen haben soll. Es soll sich in ihrem Leben auch und ihrem Verhalten niederschlagen. Es ging darum, dass Gott nicht nur ein liebender Gott ist, sondern auch ein heiliger Gott. Dass er nicht nur uns streichelt, sondern er verlangt auch etwas von uns. Wenn du mein Kind bist, dann verhalte dich auch dementsprechend. Ich habe auch meine Gebote euch gegeben. Dass er mir uns diese Gebote gibt oder gab im Blick auf unseren Lebensstil, im Blick auf unsere Ehe, Wahrhaftigkeit, unsere Berufsmoral und so weiter und so fort. Das ist von Gott so gewollt. Und das wollten viele Leute von Willow Creek so nicht hören. Deshalb kam es immer wieder zu Schwierigkeiten. Manche sagten, nein, das lasse ich mir nicht bieten, was ich zu tun und zu lassen habe in meinem Leben. Man warf der Gemeindeleitung, als sie das erkannte und das immer wieder thematisierte, man warf der Gemeindeleitung Engstirnigkeit vor. So kam die Gemeinde fast aus dem Ruder. Sie wären fast gescheitert. Zuerst merkte das die Gemeindeleitung, wie gesagt, und sie haben die Spannung zwischen Gott, der uns liebt, und dem Gott, der heilige Gott ist, nicht aufrecht erhalten können. Was müssen wir tun, damit wir als ganze Gemeinde von Gottes Furcht auch geprägt sind? Und natürlich von seiner Liebe, das kennen wir schon. Und wer diese Spannung auflösen will, der wird immer erleben, dass er von der einen Seite oder von der anderen vom Pferd fällt. Und das hat immer negative Folgen. Die Gemeinde konnte die Richtung nochmal wechseln. Das hat sie gerettet. Aber diese Erkenntnis war für sie schockierend zuerst, dann aber auch, ja, heilend vielleicht, könnte man das so nennen. Gottes Liebe hebt Gottes Heiligkeit nicht auf. Gott gibt uns Anweisungen, die sehr klar sind. Und darin sagt uns Gott in diesen Anweisungen, lebe danach, zu deiner Bewahrung, zu deinem Wohl und zum Wohl anderen. Und wenn du diese Linien, die ich dir gegeben oder gezeichnet habe, überschreitest, dann gibt es dahinter einen Abgrund. Und davor, dass du da runterfällst, möchte ich dich mit meinem Geboten bewahren, damit du nicht abstürzt. Deshalb halte meine Gebote. Wir sollen uns das merken. Gott, wir wollen Gott fürchten. Seine Gebote dienen unserem Schutz und unserer Bewahrung. Ich werde Anfang des Jahres eine Predigt- und Bibelstundenreihe haben zu 10 Geboten. Vielleicht einmal von einer anderen Perspektive betrachtet. Da könnt ihr schon dafür beten, dass es gut wird und euch darauf freuen. Dieser Satz, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, richtet sich an Gott nicht nur im Sinne unserer Not, die wir ihm abgeben können, dass wir ihn anrufen können, sondern das ist auch im Sinne seiner Maßstäbe und Leitlinien, die er uns für unser Leben gegeben hat, zu verstehen. Denn dort sagt Gott, halte sie ein. Dann wirst du meine Freundlichkeit darin entdecken. Du wirst entdecken, dass ich die bewahrt habe, dass ich die beschützt habe. Und dann wirst du hinterher sagen, sehet und schmecket, wie freundlich, wie gütig der Herr ist. Deshalb guck, ob du innerlich in Gott verankert bist, in einem liebenden und in einem heiligen Gott. Gott bewahrt dich, wenn du ihn fürchtest. Aber hier in diesem Psalm geht es noch weiter. Hier heißt es zum Beispiel im Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Nicht Gesicht, sondern Gemüt, das ist ein Unterschied. Zerschlagenes Gemüt. Die Frage ist, woran war David zerbrochen, der das geschrieben hat? Warum hatte er ein zerschlagenes Gemüt? Es lag nicht daran, was der Saul, der König Saul, ihm angetan hat. Er war doch auf der Flucht vor Saul, haben wir letztes Mal gehört. Das lag auch nicht an seinem seelischen Kümmern, weil er auf der Flucht auch von seinen Freunden, von seiner Familie getrennt war. Es war etwas anderes, was ihn bedrückte. Und das wird hier deutlich im letzten Vers 23. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Meine Lieben, diesen Psalm 34 schreibt David nicht einfach so. Hinter ihm liegt eine deutliche Spur von Schuld. Also hinter David. Eigentlich ist es eine Blutspur, die wir zurückverfolgen können. Was war passiert? Als David auf der Flucht vor Saul untertauchen wollte, suchte er nach einer Waffe, um sich mit dieser Waffe zu schützen. Kann man nachlesen. Und er wusste, es gibt auf dem Gebiet des Stammes Benjamin einen kleinen Dorf namens No. Dort wird eine solche Waffe aufbewahrt. Wer weiß, was das war? Ein Schwert von Goliath. Mann, das ist ja toll, Dora. Sie wusste es. Merkt euch das. Kannst du bitte kurz aufstehen, Dora? Wenn ihr was nicht wisst, dann fragt sie bitte. Toll. Genau, das war ein Riesenschwert von Goliath. Und ihr kennt doch den Goliath. Was ist mit ihm passiert? David war, sage ich mal, ein Halbwüchsiger. Er musste als Hirte gegen ihn antreten, weil die Philister gegen Israel gekämpft haben. Da stand sie gegenüber, ein riesengroßer Goliath und, sage ich mal, ein eher kleinerer David mit einer Steinschleuder. Und er hat den besiegt, auch wenn Goliath eine Panzerrüstung hatte und ein Riesenschwert, von dem hier die Rede ist. Und dieses Schwert wurde bei den Philistern in diesem Dort aufbewahrt, als Andenken, ein Museum sozusagen dort. Und in diesem Dorf lebte auch eine Priesterschaft von 85 Menschen, 85 Priester. Und was macht David? Er wollte dorthin, um dieses Schwert zu haben. Aber er dachte sich, ich kann doch nicht einfach hingehen und sagen, gib mir bitte das Schwert, ich bin nämlich auf der Flucht von Saul. Denn David, der hatte schon einiges zu kämpfen gehabt mit den Philistern. Und er und seine Truppen haben viele Philister umgebracht. Also die würden ihn nicht so freundlich empfangen. Sie würden Angst vor ihm vielleicht kriegen und vielleicht zu ihm sagen, du Blödmann, besorg dir eine Waffe woanders, aber nicht bei uns. Denn wir kennen Saul und wenn er das erfährt, dass wir dir eine Waffe gegeben haben, dann Prost Mahlzeit. Ja, dann hat sich David was einfallen lassen und hat den Leuten gesagt, ich bin hier unterwegs im Auftrag des Königs Saul. Und in seinem Namen brauche ich dieses Schwert. Aber bitte nichts weiter sagen. Ja, und sie gaben dieses Schwert David. Und Saul kriegte es aber heraus und sagte sich, diese Priester, das sind Kollaborateure. Ich bin die ganze Zeit in einer Spezialaktion hier unterwegs. Wie heißt das heute? Ja, von Putin. Sonderaktion. Und sie stecken mit dem David unter einer Decke. Denen werde ich zeigen. Und was passierte dann? Er hat alle 85 Priester umbringen lassen. Ja, und das war die blutige Spur. Denn David hat davon erfahren, hat sich einmal hingesetzt, hat in den Sonnenuntergang geguckt und gesagt, Mann, oh Mann, 85 Leute. Und eigentlich bin ich daran schuld. Ich habe es verursacht. Das hat ihn bedrückt. Er hat auch einige andere Sünden auf seinem Gewissen. Und später kamen noch weitere dazu. Auf jeden Fall, ihm sind solche Sachen unterlaufen. Bei uns ist es nicht anders. Wir sündigen auch. Und wir hinterlassen auch eine Spur von Schuld und Sünde. Aber David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So steht es in der Bibel. Er war ein Star in Israel. Er war was ganz Besonderes. Er war allerdings nicht perfekt. Und da sehe ich eine gewisse Ähnlichkeit zu mir und auch zu uns allen. Er war nicht perfekt. Auf seinem Weg gab es manches, was nicht in Ordnung war. Was ihn aber stark gemacht hat, dass er sagt, und wenn mir das passiert, dann versuche ich es nicht klein zu reden, dann versuche es auch nicht zu verdrängen. Ich versuche es auch nicht zu verstecken, sondern ich gehe damit zurück zu Gott und ich bekenne das. Und darin ist uns David ein Vorbild. Vielleicht können wir ab und zu den Psalm 50 lesen, wie er seine Schuld bekennt. Es gibt noch andere Psalmen, Bußpsalmen von ihm. Das heißt für uns, es gibt einen Weg zurück. Und hier heißt es in diesem Psalm, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Diese Zerbrochenheit des Herzens und zerschlagenes Gemüt bedeutet auch, die Sünde, die Schuld, die ich begangen habe, das tut mir so leid vor Gott und vielleicht den Menschen gegenüber, denen ich was Böses angetan habe oder über die ich ganz schlecht gesprochen habe, Unwahrheit und so weiter und so fort. Lasst bitte, meine Lieben, das Wort oder den Begriff zerbrochenes Herz auf euch wirken. Immer wieder. Wir brauchen das, gerade wenn wir gesündigt haben. Ein zerbrochenes Herz. Eigentlich bedeutet ein zerbrochenes Herz, wenn wir das biologisch betrachten würden, sei tot. Ein solches Herz kann nicht mehr leben. Hier, bei David, bedeutet dieser Begriff einen geistlichen Tod. Ein Mensch, der in Sünde lebt, ist früher oder später geistlich tot. Dann hat er ein zerschlagenes Gemüt, wenn er es erkannt hat. David sagt damit hier, ich bin so unten gewesen. Und Gott, er hat mich nicht verworfen. Er hat mich aufgefangen. Gott hat mir meine Schuld vergeben, die mir sonst keine vergeben kann. Kein Mensch. Als ich ihn aber in meinem Elend rief, da hörte er. Er, mein Gott, er ist wunderbar. Das heißt für uns heute, wenn Gott so wunderbar ist und wir seine Güte, seine Freundlichkeit, sogar in unserer Schuld, die wir erkannt haben und die unser zerbrochenes Herz verursacht hat, wenn wir ihn dort erkennen, dann können wir auch seine Güte, Freundlichkeit dort schmecken. Wir begegnen Gott, wenn er uns unsere Sünden vergibt. Komm zurück zu Jesus. Er wird dich aufrichten. Immer, wenn du zu ihm kommst. Komm zurück zu Jesus, er wird dich aufrichten. Dieser Psalm sagt uns, egal wo du dich verrannt hast, egal in welchem Bereich, du darfst die Freundlichkeit des Herrn wieder schmecken, wenn du zurückkommst. Wenn du deine Sünden erkennst, bekennst und die von Gott vergeben lässt. Und das Besondere daran bei David war, in seinen solchen Situationen, er hat versucht, das immer wieder gut zu machen. Das gehört nämlich auch dazu. Eine gewisse Wiedergutmachung, die ist zwar nicht möglich, zum Beispiel nicht an den Menschen, der ist vielleicht schon längst verstorben, aber dann verhalte ich mich anders, anderen Menschen gegenüber. Dann lege ich noch eine Schippe drauf, bin ich noch freundlicher und noch ehrlicher und so weiter und so fort. Erfahre Gottes Güte. Seine Freundlichkeit. Ihm darfst du alles sagen. Auch wenn du Angst vor Menschen hast, weil sie nicht ahnen würden, was für Abgründe sich bei dir manchmal auftun. Bei Gott darfst du so sein, wie du bist. Ihm darfst du alles sagen. Deshalb geh zu ihm, bekenne deine Schuld. Dann kannst du jeden Tag sagen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Er vergibt mir, er nimmt mich wieder an. Und das ist eine Einladung, die uns alle begleiten will und soll. In diesem Sinne ist dieser Psalm für uns eine Lebenshilfe, weil wir wissen, wir kennen diesen Gott immer wieder anrufen. Er hört zu. Wir können ihm vertrauen. Er liebt uns. Aber er bewahrt uns, wenn wir ihn fürchten. Wenn wir nicht vergessen, dass er auch uns seine Gebote gegeben hat, die zu halten sind. Und wenn wir versagt haben, richtet er uns wieder auf. Wie wunderbar, dass wir einen solchen Gott haben. Ich möchte beten und anschließend singen wir gemeinsam ein Lied, zu dem wir wieder aufstehen dürfen. Ach, zum Gebet auch schon. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, um uns mit dir zu versöhnen. Und dafür hat er so teuer bezahlt am Kreuz. Herr, und vielleicht sind heute welche unter uns, die das sich noch nie so vor Augen geführt haben. Vielleicht ist ihnen ihre Schuld klar geworden. Vielleicht verspüren sie eine Sehnsucht danach mit dir zu leben, mit dem Liebenden, aber auch mit dem Heiligen Gott. Oder du hast vielleicht uns auf dem falschen Fuß ertappt, dass wir dich nur als den liebenden Gott haben wollten und nicht als den Heiligen, der uns seine Gebote gibt. Hilf uns bitte da zur Umkehr, dass wir dein Bild so haben, wie es in deinem Wort steht und nicht wie wir uns das nur wünschen. Herr, und lass uns alle gemeinsam dich immer wieder bekennen, mit unserem ganzen Leben, nicht nur mit den Lippen, dass wir als Licht der Welt hier Werbung für dich machen, Menschen für dich gewinnen und dass diese Menschen alle wie aus einem Munde rufen können, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Amen.